eigentlich schon viele Jahre. Günther war damals 21, ich war damals schon 50. Der hat gerade vorgestern Geburtstag gehabt und ich habe bald meinen 60. Geburtstag. Und ich habe das alles mitgekommen, wie Günther dann später nach Grünstadt einen Ruf hatte. Und ich habe mich oft danach gesehnt, euch alle kennenzulernen. Wir beten für euch regelmäßig, jahrelang schon, donnerstags. Und das Gebet hat mich schon mit euch verbunden. Und obwohl wir uns nicht kennen, so sind wir im Geist eins. Und das spüre ich richtig. Das ist nicht lange dauert, bis man warm wird. Warm im gesunden Sinn. Im gesunden Sinn. Anders warm wollen wir nicht werden. Da gibt es schon genug davon heutzutage. Die gesunde Wärme und die ungesunde Wärme. Ja, ich bringe euch Grüße aus Hannover von meiner Frau und meine Kinder. Einige meiner Kinder wären am liebsten mitgekommen, aber gestern gab es noch Schule und ich bin noch vormittags zu Hause losgefahren, also war es nicht möglich. Ich bedanke euch für die herzliche Aufnahme in eure Mitte. Ich habe mit Günther vereinbart, dass wir 45 bis Maximum eine Stunde. Ich hoffe, das geht konzentrationsmäßig, sonst schaffen wir aber Kolosser nicht. Warum wir Kolosser gemeinsam studieren wollen, weiß ich eigentlich nicht. Ich habe es auf dem Herzen gehabt und dann habe ich auch gesehen, das sind eigentlich nur 3,5 Kapiteln. Klar, es ist alles wichtig, es sind ja 4 Kapiteln, aber ich glaube, einiges können wir überspringen, sollte das so sein, dass wir nicht genug Zeit haben. Paulus schrieb ja an die Gemeinden, die er kannte persönlich und die Gemeinden, die mit ihm verbunden waren, aber er persönlich nicht kannte. Und Kolosse war wahrscheinlich eine der Gemeinden, wo Paulus nicht gewesen war. Genau weiß man das nicht. Es gibt Bibellehrer, Theologen, die meinen, dass es durchaus möglich ist, dass er in Kolosse gewesen ist. Die Schrift deutet eher, würde ich sagen, dahin, dass Paulus nicht persönlich da gewesen ist. Und Paulus' Briefe haben alle, ob sie an die Geschwister in Thessaloniki waren oder in Korinth, in Ephesus, die hatten das Ziel, der Gemeinde zu ermutigen und zu korrigieren. Und die sind sehr persönlich. Und ich liebe das Persönliche, muss ich sagen. Und ich denke, unsere Gemeindebewegung lebt davon, dass wir das Wort klar und direkt auslegen. Es ist etwas fürs Herz und nicht nur für den Kopf. Und ich merke, wenn ich zu Besuch bin in anderen Gemeinden, und das kommt oft, weil ich auch missionarisch tätig gewesen bin durch die Jahre, viel gereist bin in Deutschland, in Europa und auch in Indien, dass es sehr viele Gemeinden gibt, die das persönliche Wort nicht mehr haben wollen. Sie möchten etwas für den Kopf, aber sie möchten nicht persönlich angesprochen werden. Es wird unbequem. In vielen freien evangelischen Gemeinden auch leider, die auch zur evangelischen Allianz gehören. Das Persönliche ist nicht mehr so. Wir kommen zu dieser Zeit, wovon Paulus spricht, wenn er an Timotheus schreibt. In 2. Timotheus Kapitel 4 sagt er, Timmy, die Zeit wird bald kommen, wo Menschen das klare Wort Gottes nicht mehr ertragen können. Und ich merke, wie Menschen hin und her rücken und eigentlich am liebsten zur Toilette verschwinden würden oder vielleicht den Gottesdienst verlassen. Und ich denke, dass es so ist, immer so ist, wo der Geist Gottes spricht. Wo alle glücklich sind und zum Schluss sagen, Pastor, das war eine gute Botschaft. Das war ein schönes Wort. das sind die Dinge, wovor Paulus Timotheus warnt. Die werden euch Geschichten erzählen und eure Ohren kitzeln. Es wird schön sein, prickelnd. Aber nicht das volle Evangelium. Und leider Gemeinden, die diesen Anspruch haben, das volle Evangelium. Und ich glaube, dass Gemeinden und Gemeindebewegungen, die das gesagt haben, ursprünglich das eigentlich im Herzen hatten, das volle Evangelium zu verkündigen, dass es eigentlich nicht mehr so ist. Es ist alles nur das, was man übernatürlich mit Gott erlebt, oft nicht einmal mehr wortbezogen. Es sind Märchen. Und Märchen hat noch keinen Menschen geholfen. Und das ist eigentlich, warum, das ist der Grund, warum Paulus hier an der Gemeinde in Kolosse schreibt. Aus diesem Grund, weil da, so jung wie die Gemeinde ist, sich Lehren eingeschlichen haben von den gesetzlichen Juden und von den Gnostikern oder heidnischen Philosophen. Für mich habe ich diese Botschaften immer einen Überbegriff gegeben, einen Überbegriff, was mir sehr geholfen hat zu verstehen und mich davor zu warnen, überhaupt darauf einzusteigen. Und das ist Jesus und seine Jünger sagen zu ihm, wo Jesus sie provoziert, und sagt, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Sagen seine Jünger, wohin? Ja, nur du, du allein, ich bin es. Wort, Weg, Leben, Tür. Ich bin alles für euch. Und sie sagen, das Echo kommt, Herr, du bist doch alles. Wohin sollen wir? In irgendwo Philosophien? Irgendeine andere Religion, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist auch eigentlich Zentrum des Evangeliums hier oder dieses Briefes von Paulus an der Gemeinde in Kolosse. Er will sie wachrütteln und will ihnen in der Kraft Gottes durch das Wort Gottes deutlich machen, dass sie in der Gefahr sind, verführt zu werden. Und interessanterweise war diese kleine Gemeinde in Kolosse, naja, so klein vielleicht nicht, aber im Vergleich mit Ephesus und Laodicea war es eine junge Gemeinde zumindest. Sehr klein, wahrscheinlich auch nicht. Sie war genau dazwischen. Wenn man von Westen nach Osten sich bewegt, war Kolosse wahrscheinlich, sie existiert ja heute nicht mehr, es ist nur noch Rubble. Ein Haufen Steine und Dreck. Sie war genau dazwischen, zwischen Ephesus und Laodicea, etwa 120, 140 Kilometer östlich von Ephesus. Eine kleine Gemeinde, die Frage, ich glaube nicht, Gott war oder ist diese Gemeinde genauso wichtig wie die Gemeinde in Ephesus und Laodicea. Und interessanterweise hat auch Johannes eine harte Botschaft für die Gemeinde in Laodicea. Sie war eine Gemeinde, die groß war, mächtig und stark, aber sie war lauwarm geworden. Das Evangelium wurde verwässert und es war so lau, dass Gott sagen musste, eigentlich muss ich es mir mit dir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oder? Ausspeien. Ihr seid weder heiß noch kalt. Es ist interessant, Gott möchte weder heiß oder kalt. Das, was religiös ist, das, was fromm ist, das ist für Gott sehr schwer zu erreichen. Weil Menschen meinen, wir sind gläubig, wir sind auf dem richtigen Weg. Sie sind religiös, aber dennoch hat Gott sie im Herzen noch nicht erreicht. Die sind auf einen religiösen Trip. Ich war es persönlich jahrelang, bis Gott mich erreicht hat, in meinem Herzen. fromm erzogen. Mein Papa war Missionar, im Ausland aufgewachsen. Morgens, mittags und abends das Wort Gottes. Samstag Sozialarbeit in den Slums in Südamerika. Von klein auf, bis ich 19, 20 Jahre alt war. Sonntags Gottesdienst, vormittags, frühen Nachmittags und abends. Ständig unterm Wort. Ich kannte das Wort, aber es hatte mein Herz noch nicht erreicht. War noch nicht zur Ruhe gekommen in Gott. Fromm getrieben zuerst und dann auch später anders getrieben. Bis zu dem Punkt, wo ich war über 30 Jahre alt, in Norddeutschland, in ein kleines Städtchen, auf der Straße lag, bewusstlos, zusammengeschlagen, von meinen besten Freunden, die Zuhälter in Celle, in eine Blutlache. Da kam Umkehr. Da habe ich begriffen, was es ist, lauwarm zu sein, weder hier noch da. Wir lesen in Kolosser, Kapitel 1 und Vers 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen, ich lese aus der Luther, obwohl ich ein überzeugter Elberfelder bin. Schlachter auch. Ich empfinde, dass Elberfelder sehr gut ist. Ich lese es aber wegen dem Fluss. Und ich studiere meine Elberfelder und King James nebenbei und sehe, wie wichtig das ist, dass man verschiedene Übersetzungen parallel liest. Und ihr habt es gut hier in Deutschland. Wir haben 3-4 in Englisch. King James, NIV, New American, New International Version. Aber ihr habt, glaube ich, sowas Beklopptes wie über 30 Übersetzungen in der deutschen Sprache. Das ist heftig, ne, reich, ne, was da aus Luther entstanden ist. Ne? Das ist eine tolle Sache. Und ich denke aber, und ich gehe davon aus, dass viele von euch auch der Meinung sein, dass Elberfelder eigentlich sehr gut ist. Die Luther ist leider an manchen Stellen nicht ganz, finde ich, nicht genau. Soll ich euch eine Stelle aufschlagen? Römer Kapitel 12, einfach so Interesse halber. Römer 12, wo es um Heiligung geht und ein Gott wohlgefälliges Opfer, wahre Anbetung, schreibt Paulus an der Gemeinde in Rom, und schreibt in Vers 1 von Kapitel 12 von Römer: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftigen Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Habt ihr was gemerkt, wenn ihr Elberfelder habt? Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Elberfelder sagt, lasst euch ändern. Wenn ich mich ändern könnte, hätte Jesus nicht kommen brauchen. Lasst euch. Das ist ja Grund und Ziel der ganzen Botschaft von Römer. Durch Gnade. Wir können es nicht. Lasst euch ändern. Und da sind diese kleinen Dinge. Und ich überlege, Mann, wenn jemand, der noch nicht bekehrt ist, irgendwo anfängt, da in Römer, der kommt doch in Krampf hinein. Denkt, wie soll ich das jemals schaffen? Na? Ich möchte es gern, aber ich kann es nicht. Es ist zulassen. Wollen wir es zulassen, dass Gott uns verändert? Das macht auch dieser Unterschied zwischen Widerstand gegen dem Evangelium und ein offenes Herz. Lasst es zu, lasst es zu. Das ist unser Problem, dass wir es nicht zulassen. Oder wir wehren uns auch als wiedergeborene Christen oft. Ne? Im Flur haben wir 5 Türen auf, aber eins ist noch zu. Wir wehren uns in einem Bereich. Gott ist so geduldig und liebevoll, wie Paulus hier in Kolosser Kapitel 1 und Vers 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, schreibt er. Und das tut er, ich glaube, 8-mal. An seinen persönlichen Briefen, wie auch Briefe an Gemeinden. Er fängt mit derselben Introduction, Einleitung. Das ist fast identisch. Nur sagt er nicht immer Apostel. Ihr könnt das nachlesen. Wir haben keine Zeit. Gemeinde in Thessalonik, in Korinth. In Korinth spricht er ganz klar sein Amt an. Warum? Das sind üble Sachen, die da ablaufen in der Gemeinde. Und er muss seine Autorität deutlich machen. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo unsere Sünde uns belastet. Aber hier in Korinth ist es so weit, dass es auf die Gemeinde übergeht. Und dann schläft da ein junger Mann mit der Frau seines Papas. Und Paulus schreibt hier, sowas gibt es nicht einmal in der Welt. Heute gibt es schon, heute ist ganz normal, oder? Das ist nicht mehr Schlimmes. Darüber macht man Witze. Aber damals war es ja am Anfang da. In der Welt gab es, aber nicht in der Gemeinde. Und da schreibt er über sich als Apostel. Aber manchmal schreibt er über sich als Knecht. Knecht kriegt. Mit Bruder, mit Timotheus. Timotheus war doch aber nicht sein Bruder. Timotheus war doch sein Sohn, denke ich, in Christi. Er schreibt an Timotheus, also mein Sohn, mein lieber Sohn. Gott hat dich gezeugt durch die Verkündigung des Evangeliums. Ich habe es verkündigt und du wurdest gezeugt. Du bist mein Sohn, Timotheus. Hier ist aber Timotheus sein Bruder. Paulus sagt, der ist Apostel. Paulus sagt, er ist Knecht. Wir haben gesehen, dass Paulus ein Mann mit Autorität ist, wenn überhaupt es damals jemand gab innerhalb der Jüngerschaft, der Autorität hatte, dann war das Paulus. Es war heftig, was er für eine Vollmacht hatte. Er war der Einflussreichste unter den Aposteln. Er wandelte aber nicht mit Jesus, ne? Wie die anderen Jüngern, Petrus, ne? Und Johannes. Die hatten alle das Vorrecht, 3 Jahre mit Jesus Gemeinschaft zu pflegen. Paulus hatte von Jesus gehört. Er hatte eine Begegnung mit Gott gehabt. Aber dennoch war er ein Vorbild, obwohl er mit Jesus persönlich nicht gewandelt ist. In dem Sinn wie die anderen Jüngern. Und dennoch hat er so viel Vollmacht. Also haben wir keine Ausrede, oder? Gott will uns begegnen und er will uns bevollmächtigen. Wie auch Paulus. Paulus, ein Mann mit Vollmacht. Und dennoch aber sagt er von sich selbst, dass er ein Sklave ist. Wie kann denn ein Bischof sagen, ich bin Diener, ich bin Sklave? Der verliert doch Autorität. Ich war 5 Jahre in Indien und da lassen sich die evangelischen Pastoren bedienen von hinten und von vorne. Da sind Gurus. Sie dürfen kein Besen tragen. Sie dürfen nichts Eingekauftes, sie dürfen gar nichts machen. Sie dürfen sich die Hände nicht verunreinigen lassen mit solch einem Dienst. Das gehört zur Gemeinde und doch nicht zu den Oberst, zu den Apostel, zu den Pastor, zu den Evangelist. Nein, sie werden von der Gemeinde gedient. Seht ihr, wie alles verdreht wird. Paulus war aber nicht so, obwohl er Bischof war, Apostel. Hatte er den Mut zu sagen, ich bin Sklave. Und er hat es hier in dieser Geschichte mit einem Sklave zu tun, mit Onesimus, der ja Sklave ist. Und ich denke, er konnte sich mit Onesimus identifizieren, denn Onesimus bekehrt sich, tut Buße und kehrt zu seinem Meister zurück, durch Paulus in Rom, zur selben Zeit. Dieses Brief an den Kolossern wird zusammengeschrieben mit den Brief an den Ephesern und auch den Brief an Philemon. Und Philemon war Onesimus' Besitzer. Paulus also, Apostel, Diener Christi, Knecht. Und dann sagt er in Timotheus, Kapitel 1 Und Vers 15 von sich sagt er, dass es gewichtig war und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in der Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Also nicht nur Apostel, sondern Bruder, nicht nur Bruder, sondern Knecht. Nicht nur Knecht, sondern der Erste unter alle Sünder. Und dennoch solch eine Vollmacht. Also kann unsere Vollmacht als Christen, als Pastoren nicht etwas zu tun mit unserer Vollkommenheit, sondern mit Durchsichtigkeit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und dem Bewusstsein, dass sogar unser Amt Gnade ist. Es ist einfach eine Gabe Gottes. Und ehrlich gesagt, eins, was mich gefreut hat, ist, herzukommen und Günther zu sehen. Mit 21 habe ich ihn kennengelernt. Jetzt ist er ein paar Jahre älter, 33 geworden. Aber in eurer Mitte nicht unbedingt der Älteste, oder? Manfred, Joe. Dennoch hat Gott dein Amt geschenkt und er bestätigt, dass ihr ihn annehmen könnt als Bruder, wie aber auch als Pastor. Ist das nicht schön? Zurück zu Kolosser. Paulus, also nicht nur ein Apostel, nicht nur ein Bruder, nicht nur ein Knecht, sondern jemand, der den Mut zu sagen hatte, ich bin der Schlimmste in der Gemeinde. Ich habe zu kämpfen mit Sünde. Betet für mich, schreibt er. Betet für uns, die in Verantwortung sind. Dass wir Gott treu sind. Und Treue heißt, ein unbeflecktes Leben zu führen vor Gott. Und Vollmacht haben in der Verkündigung. Er erkannte seine Ohnmacht und deswegen hat er Vollmacht gehabt. Ich kann nichts, wenn Jesus das nicht in mir tut. Und er sagt an die Heiligen in Kolosse, welche Achtung hatte er vor der ganzen Gemeinde. Er hat es mit Heiligen zu tun, mit Gottes Kindern. Und das ist etwas, was wir unbedingt immer im Bewusstsein tragen müssen. Wenn wir es miteinander zu tun haben, haben wir es mit Kindern Gottes zu tun. Und wir sollten in dem Bewusstsein miteinander umgehen, na, dass Gott unser Vater ist, unser aller Vater. Und sollten nie Achtung voreinander verlieren, denn wir sind geheiligt durch das Blut Jesu. Alle miteinander. Dann schreibt der Gnade, und das ist wie gesagt ein Gruß, das überall mit drin ist in seinen Briefen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Warum Gnade zuerst? Wie vorhin gesagt, bei mir hat es Jahre gedauert. 32 Jahre, bis ich es begriffen habe. Als ich Gnade fand, kam ich zur Ruhe. Zuerst Gnade und dann Friede. Nicht schaffen, erkennen, dass man es nicht schafft. Es Gott sagen, dann findet man zur Ruhe. Alles andere ist Religion, es ist Streben. Menschliches Streben. In der Schöpfung sehen wir das schon. Gott wirkte. 6 Tage. Er machte alles und sagte, es war vollkommen wunderbar, schön, rein, herrlich. Vollkommen, aber nicht vollendet. Vollendet wurde das am 7. Tag. Und was geschieht am 7. Tag? Gott setzt dich hin und freut sich. Er ruht. Die Vollendung ist nicht im Schaffen. Meine lieben deutschen Geschwister, schaffe, schaffe, Häusle baue. Das ist es nicht. Das ist im Ruhen, im Begreifen, Ich schaffe es nicht, Herr, schaff du es in mir. Wieder zurück zu Römer, Kapitel 12. Wie soll ich das jemals schaffen, Herr? Ne? Ich fahre da Donnerstag zu Hause weg. Meine Frau hat so heftig Migräne, ne, wie nie. Von morgens um 5 ist sie da und bricht solche Schmerzen, läuft durch die Wohnung, reißt sich die Haare auf den Kopf. Wirklich, so war das. Donnerstag früh, ich sage, Herr, wie soll ich jetzt fahren? Ich möchte fahren, aber wie soll ich fahren? Das geht, ich kann doch meine Frau nicht hier alleine lassen. Dann los, meine Tochter geholt, die ist 25 mit nach Hause gebracht, mit meiner Frau gebetet und losgefahren, ist drauf ankommen lassen, Gott vertraut und Gott streckte seine Hand aus und befreite Gabi von der Migräne. Nur in und durch Gott schaffen wir das Unmögliche. Wir können mit ihm über Mauern springen, wenn wir in ihm vertrauen, wenn wir in Gott ruhen. Ich kann mich erinnern, am Anfang meines Dienstes kam ein ganz lieber Bruder aus Amerika, der uns als Gemeinde aus dem Sumpf herausgeholt hat. Wir sind nicht immer eine Calvary gewesen. Wir haben uns angeschlossen der Calvary Chapel Bewegung. Und wir standen zu diesen Extremen, charismatisch und antikarismatisch und Spaltungen ein nach dem anderen. Eine Gemeinde von 300 bis 400 Leuten, die sich 5, 6 Mal gespalten hatte. Durch theologische Auseinandersetzung, durch geistliche Auseinandersetzung. Denn sie sind nicht nur... Ne, materiell, sie sind geistlich, diese Auseinandersetzung. Und der Teufel hatte die Gemeinde 5, 6 Mal zerfetzt. Und wir haben uns die Calvary Chapel Bewegung dann angeschlossen, um zur Ruhe zu kommen durch diesen Bruder, der ständig kam aus Amerika, Jahr für Jahr. Er nahm nie was von uns. Er brachte immer was mit. Er wollte nicht seine Flüge bezahlt bekommen. Er wollte kein 5-Sterne-Hotel. Er wollte mit mir in meinem bescheidenen Haus, mit meiner Familie und meine 5 Kinder wohnen. Na, er wollte kein Extrazimmer. Er wollte nur einfach bei uns sein. Das war so schön. Ich kannte die anderen Evangelisten, hatte das Vorrecht, viele großen Pastoren und Evangelisten kennenzulernen. Ich weiß, wie sie sich bewegen. Ich weiß, was sie fordern von einer Gemeinde, bevor sie kommen. Ich kenne das alles. Von meiner Kindheit her, wie auch in der Zeit, seitdem ich mich bekehrt habe. Ich weiß, was da im Hintergrund abgeht, die Ansprüche. Aber hier war ein Mann, der kam und diente mich. Und eins sagte er zu mir, der Bill, sagte, ihr kennt ihn vielleicht, Bill Gallatin. Weiß nicht, ob er bei euch gewesen ist, anscheinend nicht. Ihr guckt alle großen Augen. Der Bill kam zu uns und einer der ersten Dinge, was er mir sagte, Peter, slow down. Du bist getrieben. Na, du wirst getrieben. Und zwar nicht von Gott. Hetze. Ich kann das nicht ab. Wenn ich wieder kommen soll, dann bitte mach langsam. Don't worry. Be happy. Gott sorgt für dich. Gnade sei mit euch und Friede. Ein Mensch, der von der Gnade Gottes getrieben wird. Und das war Bild für mich. Er war so ruhig und es klappte alles. Ich dankte, er war nachlässig. Ich dachte, er ist nicht tüchtig genug. Ne? So, ich war richtig fromm drauf. Ne? Bereits schon Pastor der Gemeinde. Ne? Fromm getrieben von Gesetzlichkeit, vom Muss. Die Evangelikale manchmal peitschen die Menschen richtig. Und du musst dies und du musst das. Nein, Gott sagt, Maria hat das Beste erwählt. Nicht Martha. Martha war Evangelikal. Ne? Work, work, work. Ja? Alles richtig machen. Guck mal her, was ich alles hier mache für dich. Ich habe 2 Gespräche geführt diese Woche. Einer hat sich bekehrt und ja? Dieser Trieb, immer irgendwas zu beweisen, nicht zur Ruhe. Wir meinen, wir müssen uns etwas verdienen bei Gott und bei unseren Mitmenschen. Als Pastor in der Gemeinde muss ich tüchtig, die Gemeinde muss das sehen. Und wenn durch die Blume der Peter schwitzt, der ist ja so ein tüchtiger Nachfolger. Aber Jesus liebt das nicht. Gott liebt das auch nicht. Denn am Tempel gab es keinen Schweiß. Wenn ihr das Alte Testament liest, kein Schweiß und kein Krach. Es wurde alles außerhalb angefertigt. Nicht am Tempel, nicht durch menschliche Kraft oder Macht, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Und das brachte mir, Bill, das war so wichtig für mich, dass ich zur Ruhe komme in Christus, damit ich von Gott aus der Gemeinde diene und nicht die Gemeinde treibe. So viele sind getrieben von frommen Werken, auch oft vom schlechten Gewissen. Die müssen Werke tun, etwas sich verdienen bei Gott. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, die Grundlage des Evangelius unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater, unser Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Paulus ist noch nie da gewesen, aber er betet für die Gemeinde. Seine Gebete sind wahrscheinlich auch vorbeugend. Interessant, wir beten immer in der Situation, Herr, hilf mir, ich gehe unter. Ja, Herr, ich falle in eine Sünde jetzt oder ich bin krank geworden oder ich habe keine Finanzen oder schrecklich, ich bin so entblößt, ich fühle mich so erniedrigt. Ne? Wir, in der Not beten wir immer, wenn wir mittendrin sind, beten wir vorbeugend. Paulus hat vorbeugend, er konnte denen schreiben und sagen, Kinder, ich bete schon lange für euch. Ihr kennt mich noch nicht vom Angesicht zu Angesicht. Ich bin da mit euch verbunden. Wir sind alte Freunde. Ich merke das in der Gemeinde. Ein Bruder, den ich gedient habe, mit dem kann ich ganz anders reden, als jemand, den ich nicht gedient habe. Vorbeugend. Pastor muss dienen, muss anderen den Füßen waschen, muss Möbel schleppen, muss Toiletten putzen. Und wenn es dazu kommt, vielleicht Konfrontation, wo man jemanden ermahnen muss, dann sagt man, Alter, du weißt doch, ich hab dich lieb. 12 Jahre habe ich dich gedient. Jetzt muss ich aber mit dir ganz klar reden. Das, was du machst, da ist nicht richtig. Und so fängt auch Paulus hier an, Kinder, vom Angesicht zu Angesicht, nicht, aber in meinem Herz seid ihr Teil dieser Gemeindebewegung hier. In Korinth, in Thessaloniki, in Philippi, in Ephesus. Überall sind diese Gemeinden, ihr seid indirekt eins davon. Ich fühle mich für euch verantwortlich. Ich habe für euch gebetet. Und Gebet ist so eine Sache, ich weiß nicht, ich habe so viel von meiner Frau gelernt. Damals wusste ich nicht, dass sie meine Frau wird. Aber ich war gerade bekehrt, meine Frau war bereits schon entschieden, gehörte ja zu der Gemeindebewegung. Gemeinde war das nicht, es war eine evangelistische Stoßgruppe, ne? Die haben auf der Straße evangelisiert, so richtig Gemeinde waren wir nicht. Haufen junge Leute, die Teestube Jesus-Treff nannte man das damals in Hannover. Und meine Frau holte mich dann Sonntagnachmittags, damals nicht, wie gesagt, ich kannte sie in diesem Sinn. Für mich war es ein junges Mädchen, eine nette Missionarin, die mich abholte, damit wir nachmittags spazieren gehen konnten mit der Gemeinde. Wir sind dann nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst abends oder nach dem Gottesdienst vormittags sind wir dann spazieren gegangen ins Grüne. Wir haben viel miteinander gemacht damals. Und sie holte mich das erste Mal ab. Ich kannte sie eigentlich gar nicht, nur vom Sehen. Und wir waren an der Potbie und wir hielten eine Ampel an. Und ich saß neben ihr, wir waren alleine im Auto. Und wir haben kaum miteinander geredet. Ich mochte sie ganz gerne. Sie mochte mich überhaupt nicht, was ich ja auch verstehen kann. Und wir haben kaum miteinander geredet, nur ganz kurz. Ist ja auch unbequem, junger Mann, junge Frau irgendwo. Alleine im Auto, das ist nicht gut, oder? Auf jeden Fall spricht sie, und ich denke, mit wem spricht sie? Steht da eine Ampel, die Ampel ist rot. Und sie spricht mit offenen Augen. Und ich denke, ist die bekloppt oder was? Sie betet. Für mich völlig neu. Fromm erzogen. Warum? Ich war erzogen so. So muss man beten. Händchen falten, Augen zu und Kopf runter. Was ja auch nicht schlecht ist. Manfred kommt heute Morgen zum Frühstück rein und er sagt, habt ihr gebetet? Na, und da habt ihr zusammen angefangen und dann kommen die Hände zwischen die Beine, so ungefähr war das, und das Kopf geht runter. Guck mal. Ganz stille. Sagt gar nichts laut.
betet.
Das ist schön. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut, wenn andere das sehen. Es ist, aber das ist nicht Gebet. Wenn meine Frau da bei roten Ampel ihre Augen geschlossen hätte, da wäre sie noch bei grün da gewesen und wäre nach die anderen dann hinten drauf gefahren, oder? Nein, mit offenen Augen für mich. Neu. Ich denke, kann das sein, dass ein Christ mit offenen Augen, das ist Gott nicht würdig. Ich wurde streng, presbyterianisch erzogen. Ne? Am Sonntag lacht man nicht. Meine Mama aus Nordschottland, konservativ bis zum geht nicht mehr, hinterm Mond. Lieb, süß, fromm, von Gott geliebt. Bessere Mutter könnte ich gar nicht haben. Ich will nicht sagen, meine Mutter. Nein, sie kannte es nicht anders. Sie war so streng erzogen in diese frommen Klischees. Und jetzt saß ich neben eine junge Frau, sie war eine Hippie, ne, aus der Drogenszene hatte sie sich bekehrt, meine jetzige Frau, die Gabi damals. Und ich denke, die spinnt, die kann gar nicht richtig beten. Bis ich gelernt habe, das Beten ist. Paulus sagte, was ist das? Ein ständiges Gespräch mit Gott. Wenn es so ist, kann ich doch beim VW am Band, ne, wenn ich etwas schraube, kann ich mit den Herrn reden. Das geht für der Fromme, der im Reich Gottes ist. Viele sagen, ja, du hast es gut, Günther, ne? Du sitzt mit deiner Bibel den ganzen Tag, du hast eine fromme Schwester im Büro und wenn du in der Gemeinde bist, und das bist du zu 90%, du kennst die Welt nicht und deren Problem. Nein, das geht für uns alle. Am Koch, am Herd, an der Waschmaschine, im Beruf, in der Fabrik, in der Schule, es geht wirklich, sogar beim Studieren kann ich mit Gott reden. Unsere Kinder müssen das lernen, wir müssen ihnen das beibringen. Wenn der Lehrer spricht, musst du sagen können, Gott, das, was ich jetzt höre von diesen Lehrern in der Psychologie, in der Philosophie, in der Geschichte, stimmt das, was sie mir sagen? Das ist eine ständige Auseinandersetzung, ständig Gott begegnen in allen Situationen. Wir danken Gott, dem Vater, unser Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von euren Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allem Heiligen habt. Ermutigend, wa? Hier ist der Wurm drin in der Gemeinde. Das sind große Gefahren. Aber er haut nicht mit dem Hammer drauf, oder? Es ist genauso wie Bill mit uns. Die Gemeinde war wirklich, das war unter der Gürtellinie, was bei uns damals ablief, als Bill zu mir kam. Aber er kam nicht, sagte, guck mal da, das macht ihr falsch, dieser Typ ist ja komisch drauf. Was macht denn deine Frau? Ach, mit der Erziehung zu Hause, das klappt nicht. Deine Kinder, die spielen heidnische Musik zu Hause. Wo gibt's denn sowas? Kein Wunder, dass Gott hier nicht wirkt. Das hat er mir nicht gesagt. Und die Gemeinde war chaotisch damals. Sie war am Ende. Der Teufel hatte uns fast ausgelöscht als Gemeinde. Das war Ebbe. Schluss. Leute haben die Gemeinde verlassen und haben gesagt, hier ist der Tod im Topf. Und sind dann zu charismatischen Gemeinden, zu baptistischen Gemeinden, zu allen freien Gemeinden, zu Brüdergemeinden. Die sind abgewandert, weil es so schrecklich bei uns war. Und ich war mitverantwortlich damals für den ganzen Elend. Und Bill kommt und sagt, hier Peter, du bist total daneben. Kein Wunder, dass die Gemeinde zugrunde geht. Das machst du falsch. Nein, er hat mich ermutigt. Oh, das ist so schön bei euch. Ich freue mich einfach mit dir zu sitzen und zu essen. Hat alles Positive gesucht. Was macht denn Paulus hier? Macht, da wir gehört haben von euren Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Das ist so wichtig in unserer Beziehung zueinander in der Gemeinde, dass wir das Positive suchen. Das, was aufbaut, das, was verbindet, das, was Versöhnung schafft, das müssen wir suchen. Das ist 1. Korinther 13. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Das erzeugt doch Hoffnung. Plötzlich hatte ich Hoffnung, als Bill ankam. Der hatte keine Methoden, wie die anderen großen Predigern und Seelsorgern. Oh, das ist die Methode hier. So kannst du deine Gemeinde wachsen lassen. Komm, studier bei uns. Ne, Seminar kostet nur 500 €. Wir bringen es dir bei. Es hat nichts mit einer Methode zu tun. Es hat mit herzlicher Liebe und Annahme. So schenkt Gott. Das ist doch Apostelgeschichte, oder? Daraus entsteht doch die Erweckung, oder? Und das praktiziert Paulus hier. Er kommt in eine elende, oder das er spricht, in eine elende Situation hinein und hat nur Gutes zu sagen. Eine Gemeinde, die so fertig ist. Das macht er auch in Korinth, wo es schlimm ist. Was die da treiben, manchen Evangelist würde gar nicht hinfahren. Sein Name könnte ja befleckt werden. Er könnte ja damit in Verbindung gebracht werden, mit dem ganzen Elend, was läuft. Nein, Paulus war nicht stolz auf seinen Namen. Er konnte sich identifizieren mit der Gemeinde. Und der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt. Erstaunlich. Damals war das Evangelium schon in aller Welt, bis Rom hin. Dann er schreibt, wie vorhin gesagt, aus dem Knast und das Evangelium war da und im Knast haben sich Leute bekehrt. Und im Knast, wo er als Gefangener des Widersachers sitzt, dann der Teufel wollte ihn zum Stillstand bringen, schreibt er solche Briefe, die heute noch weltweit Erweckung erzeugen, nicht nur damals. Er war in einer Situation, normalerweise hätte ich gesagt, Herr, ich habe mich versündigt schrecklich an dir, bitte deck meine Sünde auf, Herr. Es liegt bestimmt an mir, dass ich hier gefangen bin. Oh, wie schrecklich, Herr, du hast mich vergessen, Gott, ich bin hier in diesem feuchten, dunklen Loch. Herr, was habe ich getan? Was soll die Gemeinde denken? Oh, ich werde bestraft für meine Sünde. Ich glaube nicht genug. Herr, bitte vergib mir, dass ich nicht genug glaube. Das wäre es doch gewesen, oder? Da wäre ich doch dann gefangen. Nee, der Junge ist frei von dem Ganzen. Der weiß, dass es Führung Gottes ist. Und aus dieser Situation heraus wird er zum Segen für andere, weil er nicht Bauchnabelschau hält. Er konzentriert sich nicht. Nein, er sieht, da gibt es Menschen, die viel größere Not haben. Die haben das Evangelium noch nicht gehört. Es gibt ein viel größeres Elend da draußen. Das ist ein evangelistisches Herz. Nicht meine eigene Not, nicht meine Einsamkeit, nicht meine Probleme, nicht meine eigene Gefangenschaft, nicht das feuchte, dunkle Loch, in dem ich seelisch manchmal hänge. Nein, ich will rausschauen, denn es gibt andere, denen es viel schlechter geht. Ich habe gerade mit meinem Freund Bill telefoniert. Das ist ein alter Freund, den habe ich so lieb, der ist mir so nah. Der bedeutet für mich und für unsere Gemeinde so viel. Ist ein Mann Gottes. Er ist auch in gewissem Sinn ein Apostel. Und er ist ein Bruder und er ist ein Diener. Für mich persönlich wie auch für die Gemeinde gewesen. Nur ist seine Frau so schrecklich krank geworden. Sie hat als Krankenschwester, bevor sie sich bekehrt hat, angesteckt mit Gelbsucht. Die Leber ist ein Drittel der Größe, das es sein musste, und sie leidet schon Jahre dran. Schon Jahre. Und jetzt ist es soweit, dass sie innerlich geblutet hat. Oben hier an der Speiseröhre sind die Venen geplatzt. Sie blutet innerlich. Er kommt gerade aus Kroatien zurück. Seine Frau ist im Krankenhaus und verblutet. Sie bringen das mit Medikamente und OP-mäßig zum Stillstand für eine gewisse Zeit. Sagen, Rosemary, du musst aber innerhalb von 3 bis 4 Monaten operiert werden, sonst wirst du sterben. Sie haben inzwischen, sind sie medizinisch und so weiter in den USA, dass sie die Leber regenerieren können durch Transplantation. Das heißt, es wird ein Stück der Leber, eine gesunde Leber, in diesem Fall ihr Sohn Jeff ist bereit zu spenden. Und wenn man das tut, das Gutartige regeneriert das Zerfallende an der Leber. Und normalerweise kann man 10 bis 15 Jahre damit leben. Rosemary ist weit über 60, also 80 Jahre. Das ist doch ganz schön, oder? Und die haben sich alle gefreut, die waren alle da. Als Familie, Untersuchung wegen Transplantation. Für Jeff bedeutet das 13,5 Stunden OP, für sie 5,5 Stunden. 3 Monate Quarantäne danach, muss betreut werden von einem Mensch, von ihrer Tochter. Und die Familie wollte opfern, alles für Mama. Voruntersuchung, damit sie dann in einigen Wochen diese OP durchführen können. Eine OP, das unbedingt innerhalb von 3 oder 4 Monaten vollzogen muss, damit sie weiterleben kann. Sie isst Babynahrung im Moment. Und in der Voruntersuchung sagen sie ihr, Rosemary, du hast Krebs, wir können nicht operieren. Das Todesurteil. Am Telefon mit Bill und ich sage, Bill, du, uns bewegt das. So, wir fasten, wir beten. Mehr können wir nicht tun. Sagt der Peter, weißt du was? Ich merke jetzt, wovon es abhängig ist. Nicht einmal meine Beziehung zu meiner Frau. Wisst ihr, was das ist? Was zählt jetzt? Rosemarys Beziehung zu Jesus. Ich komme da nicht mehr ran. Ich kann sie nicht mehr erreichen. Ich würde gerne, kann sie aber nicht erreichen. Ihr Leben ist jetzt bestimmt von ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus. Da kann ich nicht mehr Papst spielen, Seelsorge. Das geht nicht. Es ist ihre Glaubensbeziehung zu Jesus, dass sie durchtragen wird. Und ich freue mich, dass es da ist, dass diese Beziehung da ist. Und wenn ich das sehe, bin ich Gott so dankbar. Mittendrin sagt er, ich bin Gott so dankbar. Denn ich sehe, guck mal, das ist sein Elend. Ich sehe, dass es Menschen in der Welt gibt, die das durchstehen müssen ohne Gott. Und da bin ich Gott so dankbar. Wenn wir über unsere eigene Not, wir haben ja Christus, wir haben ja unvergänglichen Samen in uns hineingesät, ewiges Leben, das ist doch ein Klacks, sterben zu müssen, sagt Paulus. Denkt doch an diejenigen, die sterben ohne Christus. Wir müssen immer von unserer eigenen Not nach vorne schauen, aufschauen zum Anfänger und Vollender. Wir haben etwas zu geben. Paulus hat hier im Gefängnis etwas zu geben. Bill hat in der Situation etwas gehabt, mir zu geben. Hier, dank Bill, da hast du recht. Da hast du recht, wir haben Christus. Und wenn wir Christus haben, fragen wir nicht nach Himmel oder Erde. Um der Hoffnung willen. Das ist das, was uns am Leben erhält. Wir haben ein viel höheres Ziel. Eine höhere Bestimmung. Wir tragen ewiges Leben, ein ewiger, unvergänglicher Same. Hineingepflanzt in uns. Und der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Das Wort der Wahrheit, dazu kommen wir später. Das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst vom Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt. Das Evangelium ist da, um uns die Gnade deutlich zu machen. Es ist Ziel und Sinn des Evangeliums. Wieder zurück zu dem, was ich sagte, ist dazu, dass du zur Ruhe kommst. Gott ist gut. Jesus Christus ermahnt die Jünger, die treiben, die haben die Kinder weggetrieben. Nein, lasst die herkommen. Kinder, setzt euch hin. Er hat sie auf seinen Schoß genommen und hat den Jüngern gezeigt. Habt ihr es nicht begriffen? Ich möchte, dass ihr wie diese Kinder, wenn ihr nicht wie diese Kinder seid, kommt ihr nicht hinein. Welche Bilder das sind, oder? Im Himmel, wenn wir nicht zur Ruhe kommen in Christus Schoß, glauben wir nicht wirklich. Das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unser lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist. Dieser Epaphras ist hier der, wie lange habe ich noch? Wann habe ich angefangen? Nee, also nee, ich will wirklich fair sein, denn es konzentrationsmäßig ist es sonst zu viel. Bitte? Nee, also gut, okay. 10 Minuten noch. Wir müssen uns aber bewegen, wenn wir hier durchkommen sollen, oder? So habt ihr es gelernt von Epaphras. Epaphras ist ja der Evangelist. der wahrscheinlich die Gemeinde da in Kolosse gegründet hat. Unser lieben Mitknecht. Anscheinend ist er da mit Paulus im Gefängnis. Es gibt immer Ärger, wenn wir das Evangelium verkündigen. Und gerade wenn wir das ganze Evangelium verkündigen, wenn wir nicht bereit sind, Abstriche zu machen, gibt es Ärger. Wir werden ja heute als Pastoren letzten Endes gedroht von einem zentralen Gesetz, was da in Brüssel zurechtgebastelt wird. Du darfst nichts mehr gegen Homosexualität sagen. Das ist nur ein von sehr vielen Dingen, die man inzwischen nicht mehr darf, und es wird härter werden. Und es gibt Ärger, wenn wir das Evangelium verkündigen. Es gibt Spannung für mich. In der Gemeinde habe ich letzte Woche Genesis Kapitel 9, da geht es um die Todesstrafe. Da rede ich über die Todesstrafe. Geschwister, ich will euch jetzt provozieren. Ist die Todesstrafe von Gott oder nicht? Ich will das jetzt hier nicht zum Thema machen, könnte ich machen, aber ich denke dazu, wir verlieren jetzt den Boden unter den Füßen. Ich fange selber an, ich werde unsicher, ich fange an zu schwitzen. Ne? Plötzlich kommt das so, ich denke, was machst du denn hier? Du bist ja genau reingetreten. 50% der Gemeinde war hellwach. Und ich konnte plötzlich nicht mehr, ich wurde unsicher, ich werde übereilt von dieser Situation. Ne? Und ich sage, ja, unsere Geschwister in Amerika sind ja die meisten, ne? Glauben daran an der Todesstrafe. Wir sind aber anders geprägt hier in Europa, ne? Und wir glauben ja da nicht so unbedingt dran. Aber und ich habe versucht, die Situation aufzufangen und ich war so verunsichert. Es war solche Spannung nach dem Gottesdienst. Hatte ich so eine Birne. Leute kommen auf mich zu und stellen mir Fragen und ich konnte mich überhaupt nicht darauf konzentrieren. Plötzlich war ich in einer geistlichen Auseinandersetzung. Und ich sage jetzt nicht, Todesstrafe ist richtig oder falsch hier im Moment. Will ich gar nicht drüber reden. Ich sage nur, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, dann sind wir mittendrin in eine geistliche Auseinandersetzung. Und viele Prediger tun das eben nicht mehr, weil es hier geht um Zahlen in der Gemeinde, Gemeindewachstum, Knete, Wohlstandstheologie, Wort des Glaubens und alles andere, was es gibt. Das ist eine angenehme. Und die Gemeinde wächst. Hey, Gemeindewachstum, weil eine Gemeinde groß ist, heißt doch nicht, dass es gesund ist. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, das war eine schöne Botschaft, Peter. Oh, das hat mir so gut getan. Dann innen drin denke ich, Herr, hat sie das überhaupt verstanden? Mann, wenn das immer angenehm sein soll, dann ist es kein zweischneidiges Schwert mehr. Das trennt zwischen Seele und Geist. Dann die Botschaft ist hart und wir sind doch nicht. Na vollkommen, wir sollten doch geheiligt werden. Das heißt, it pricks. Es tut weh. Es ruft Tränen hervor. Es bringt Freude, klar. Aber es ist menschlich nicht schön. Es erzeugt Probleme, Spannung in der Gemeinde. Aber dennoch ist er mutig. Warum? Er will wahres, organisches, göttliches Wachstum, geistliches Wachstum. Nicht Zahlen, nicht Knete, nicht Namen haben als der größte Evangelist in Asien. Nein, er will das Evangelium verkündigen und wir gucken, was Gott daraus macht. Das ist seine Haltung, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten. Beten ohne Unterlass, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Wofür beten wir? Das ist so wichtig, dass wir für unser tägliches Brot bitten. Das ist so wichtig, dass ich für meine kranke Frau bete. Das ist so wichtig, dass Bill sich Sorgen macht um Rosemary. Dass er betet und fastet für sie. Dass er an seine Familie denkt, an die Erziehung seiner Kinder und Enkelkinder. Aber das ist mehr als das. Einfach meine persönlichen Bedürfnisse und die Bedürfnisse meiner Familie. Das Gebet ist eigentlich da, dass wir hineingeführt in der Erkenntnis Gottes betrifft, seines Willens für unser Leben. Gott hat Werke bereitet, nicht nur für Günther, sondern für dich und für mich. Und nicht kleine oder Größe. Gott hat ganz bestimmte Werke für dich bereitet, in dem du wandeln sollst. Und wenn du gerecht bist, wirst du den rechten Weg gehen. Das ist Gerechtigkeit, nicht Vollkommenheit. Sollte man nicht durcheinander bringen. Paulus sagt, ich bin total imperfekt. Ich bin der Imperfekteste unter euch. David auch, war ein Mörder, Lügner, charakterlos, schrecklich, was er getan hat. Dann dennoch schreibt er im Psalmen, du weißt, Herr, dass ich gerecht bin. Das heißt, ich gehe den rechten Weg mit dir. Das ist Gerechtigkeit. Die deutsche Sprache ist eine schöne Sprache, oder? Bin bußfertig. Ich bin Ton in deiner Hand. Du bist der Töpfer. Ich bin der Ton. Knete. Ich bin beweglich. Einsichtig. Ich lasse mich formen. Ich bin gerecht. Ich gehe mit dir. Jesus sagt, seid gerecht. Was folget mir nach? Latsch nach wie kleine Enten. Mir will ich gar nicht. Das ist gerecht. In Gottes Sinn. Nicht vollkommen, nicht ohne Flecken und Runzel, da gab es nur einer. Und dazu kommen wir noch. Dass ihr des Herrn würdig lebt oder wandelt, steht bei euch, oder? Ha? Latscht, geht, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Frucht entsteht in der, aus der ständigen Beziehung zu Gott. Wenn wir mit ihm gehen, wenn wir in ihm bleiben, das auch ist durch dieses Bleibende, so werdet ihr Frucht bringen. Wenn ich mit Christus gehe, werde ich so mit Jesus werden. Seine Natur geht auf mir über, wo in der Gemeinschaft, dass ich dranbleibe, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Deswegen sieht unsere Trude so sehr wie unser Manfred aus und andersrum. Warum? Die gähnen so lange miteinander. Sie prägen einander. Du siehst sie auseinander, weißt, ja, eigentlich müsste sie da gehören. Ich habe sie gesagt, ich habe versucht gestern, als ihr alle kamt, nicht alle, ja, eigentlich musste die Trude dahin gehören. Sie haben einander geprägt. Wo? In der Gemeinschaft. Doch nicht mit der Peitsche. Manfred hat doch Trude nicht geschlagen. Ganz natürlich. In eine intime Beziehung. Es kommt natürlich, es kommt aus der Liebe und der Gemeinschaft heraus, dass wir Frucht bringen. Wenn wir die Gnade erkannt haben, in Gott ruhen, und mit Jesus gehen in alle Gelassenheit, werden wir so werden wie Jesus. Es kommt natürlich, ihr müsst euch nicht anstrengen, kein Schweiß. Frucht bringt in jedem guten Wert. Oder habt ihr gehört, wie ein Baum sich anstrengt, so jetzt gerade in August, Apfelbäume. Ne? Das ist ein Krach, wenn man da dran vorbeigeht, oder? Was machst du da? Ja, ich muss Frucht bringen, nur noch ein paar Wochen. Wir haben so eine Natur. Der Baum weiß das, merkt das gar nicht. Alles, was er macht, er trinkt sich satt auf den Saft, den Boden. Ne? Alles, was es braucht an Nährstoffe, zieht er einfach aus dem Boden heraus und Äpfel kommen raus. Und der Baum weiß doch gar nicht, warum. Fragt man einen Baum, wie bringst du Frucht? Kannst ja probieren heute Nachmittag beim Spazierengehen. Du wirst keine Antwort bekommen. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich zurückschaue, ich gehe jetzt 25 Jahre mit Jesus und wenn ich sehe, was da passiert ist, dann muss ich sagen, ich weiß es nicht wie. An dem bisschen, was ich ihm gegeben habe, von dem bisschen, dieses bisschen Treue, dieses bisschen Liebe, hat er so viel gemacht. Was macht eine Ehe aus? Doch die Treue, oder? Wir reden von Liebe. Ja, Liebe. Liebe ist 99% Treue. Die Gefühle, die gehen weg. Liebe ist Treue. Dranbleiben. Und ihr werdet viel Frucht bringen und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Hier sagt ihr diese Dinge. Treue, Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem. Er hat euch tüchtig gemacht. Jeden Tag neu. Mit Kraft, mit Gaben, mit Fähigkeiten. Die sind alles Gnadesgaben. Das ist Charismatik. Gnadesgaben, von Gott gegeben. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, und dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Guck mal, ich habe bei Jeremy Kirby, kennt ihr ihn? Nein. Siegen, einer der Pastoren und Bibelschullehrer in der Bibelschule in Siegen. Ein alter Engländer, den kenne ich schon viele Jahre. Und er hat die Claudia geheiratet, letzten Samstag. Und wir waren alle eingeladen aus Hannover. Also reines Auto, runter nach Siegen. Und ich habe mich so auf die Predigt. Ne? Nick war dran, Nick kennt ihr, glaube ich. Der ist schon bei euch gewesen, Nick Long. Und Nick hat die Predigt. Und ich gehe davon aus, dass Jeremy ihm gesagt hat, da sind viele Nichtgläubige, meine Verwandten, meine Eltern, die sind aus England da gewesen, die haben eine Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen, ne, zu hören, also klares Evangelium und nichts anderes. Und Nick stellte sich hin und bei einer Hochzeit predigt er eine evangelistische Botschaft. Ich habe solche 100.000 gehört. Wie für euch heute Morgen, nichts Neues dran. Und ich musste aufpassen, dass ich das alles einfach nicht aufnehme, was Nick da sagte. Er predigte das Evangelium vom Kreuz, Jesus Tod und seine Auferstehung, Umkehr, Buße, Wiedergeburt. Und ich denke, Nick, wie kannst du sowas machen bei einer Hochzeit? Ey, ne? Voll richtig war er. Er hatte den Mut, beim Wesentlichen zu bleiben. Genau wie Paulus hier, das ist das, was er sagt. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Darum geht es doch, das ist doch unsere Aufgabe. Nicht theologische Ausflüge, nicht Philosophien, dazu kommen wir noch. Jesus und so viele menschliche Weisheiten. Und der Teufel lacht sich eins ins Fäustchen. Wir drehen uns im Kreis und kommen nicht zum Wesentlichen. Da braucht man oft Mut, sich zu wiederholen. Gegenüber Eltern, Schwiegereltern, die sich noch nicht bekehrt haben, Ehemänner, die noch da sind, noch nicht da sind, dass man beim Wesentlichen bleiben. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur einen Weg. Und dieser Weg ist schmal. Die Pforte auch ist klein, eng. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist das volle Evangelium. In einem Satz, oder? Indem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Was ist Erlösung? Frei zu sein von Schuld. Oder? Das ist Erlösung. Und das ist so wichtig in der Seelsorge. Wir haben so viele psychologische Zutaten inzwischen in der Seelsorge. Wichtig ist, dass der Mensch gegenüber weiß, dass ihm die Sünde vergeben sind. Denn das ist das, was uns treibt, Schuld. Deswegen sind wir da in der Seelsorge. Es ist das Eben, er ist das Ebenbild. Und hier kommen wir zum Wesentlichen in diesem Brief. Paulus möchte, da ist die Uhr, schön. Jetzt habe ich sie gefunden. Also, ich habe sie im Augen, Geschwister. Das ist the sufficiency of Christ. Christus ist allgenügend, kann ich das sagen auf Deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich Christus habe. Wir haben dich, wo sollen wir hin? Das ist es. Und das müssen wir begreifen. Es ist Jesus und das ist das, was ich liebe an der Calvary Chapel Bewegung. Ich bin ja auch, unsere Bewegung kommt ja aus der Zeit. Ich war ja auch ein Freak, meine Frau war auch ein Freak. Flower Power Bewegung. Und wir haben uns letzten Endes durch die Jesus People Bewegung bekehrt. Jetzt sind das nun 25 Jahre später, da taucht Bill auf und ich sehe, ey, ein alter Jesus-People-Freak. Und ich habe überlegt, wo sind wir? Charismatik, Anticharismatik, Wort des Glaubens, Mind over Matter, Gedanken über Materie, das ist Name it and Claim it Evangelium, ich nehme es in Anspruch, ne? Die Macht des Gedankens über Materie, was ja auch eine Religion ist. Wisst ihr, was das für eine Religion ist? Name it and Claim it Hinduismus. Ihr habt 5 Jahre in Indien gelebt. Das ist Hinduismus. Nehm es in Anspruch, im Unsichtbaren, und Gott wird es geben. Wie soll denn das Fahrrad aussehen, mein Junge? Spricht der Vater zum Sohn. Ja, es sollte Reifengröße so und so viel, er sollte rosa sein und er sollte so ein Sportlenkrad haben. Dann schenkt es dir Gott erst. Du musst richtig die Dinge visuell sehen, damit sie sich materialisieren. Und das wird hineininterpretiert im Evangelium. Und man nimmt das Wort des Glaubens. Es ist heidnisch in Ursprung. Es ist Mind over Matter. Die Macht des Gedankens über die Materie. Und das ist Hinduismus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus Christus ist das. Er ist das Ebenbild. Der ist der Bäcker, jetzt musst du mir helfen, das zum Brötchen geworden ist. Das richtig formuliert? Der Uhrmacher ist Uhr geworden. Der Bäcker ist zum Brötchen geworden. Gott ist Menschen geworden. Vollkommen Gott, vollkommen er ist der Erste. Er ist nicht der Erste. Wer war doch Adam? Nein, nicht chronologisch. In der Priorität ist er der Erste. Wie Paulus das ja auch meint, in der Priorität. Ich bin der Größte. Sünder. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, nicht physisch, geistlich. In der Rangordnung ist er erst, vor alle Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das sagte uns Johannes, bevor Gründung der Welt war er da und er schuf die Welt und er kam und starb für uns und wurde beerdigt und ist auferstanden. Der Christus, der immer da war, der Erste. Und er ist zuerst in der Beziehung zu Gott, denn in ihm ist alles geschaffen, und was in Himmel und auf Erden ist, und das Sichtbare und das Unsichtbare. In es sein Thron der Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen, wie Günther vorhin sagte im Gebet. Habt ihr aufgepasst? Zu dir hin sind wir geschaffen. Wisst ihr, warum so viele? Und die Wahrheiten der Bibel sind so schlecht, so einfach, wenn wir sie nur begreifen würden. Zu ihm hin sind wir geschaffen. Warum sind wir oft so unglücklich? Weil wir für uns leben. Und solange ich für mich als Pastor lebe, bin ich unglücklich. Ich kann nur Erfüllung finden in dem, dass ich für ihn lebe. Warum? Das ist meine Bestimmung. Gott hat das so bestimmt. Und wenn ich in Einklang bin mit seiner geistlichen Ordnung, entsteht was? Segen und Freude. Aber wenn ich mich bekehre und sage, mein Leben ist dennoch meins, meine Kinder, die Teenies sind, stecken noch in diese Spannung. Die zwei Großen, 25 und 22, die haben sich bekehrt, die haben sich taufen lassen, soweit sie es verstanden haben. Aber sie sehen die Welt da draußen, Diskothek und Beruf und Selbstverwirklichung und Lust. Sie haben es so schwer und sie sind nicht glücklich. Bis sie begreifen, nicht für deine Lust hat Gott dich geschaffen, sondern dass du Christus verherrlichst. Dafür bist du geschaffen worden. Also zuerst in der Beziehung zu Gott und dann in der Beziehung zur Schöpfung. Und wir lesen weiter in 17 und hiermit mache ich Schluss. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, also der Haupt der Gemeinde. Er ist der Pastor, er ist der Hirte. Wir sind Hirtenhunde, Günther und ich. Hiermit mache ich Schluss mit dieser kurzen Geschichte. Ich bin Gott so dankbar. Bei meiner Einweihung als Pastor in der Gemeinde stand einer aus der Evangelischen Allianz auf und ging nach vorne. Ein sehr bekannter Pastor aus der Landeskirche, ein gläubiger Mann, ein lieber Bruder, den ich schon Jahre kenne. Und er sagte, was will dieser Hund als Pastor? Wirklich. Die Gemeinde war proppenvoll. Da waren aus allen Gemeinden Leute dabei, ne? Alle hatten Anzüge an, es war alles toff aufgemacht und dann patzt er so rein. Er kriegt den roten Kopf, setzt sich wieder hin. Danach kommt die eigentliche Verkündigung. Ein alter Freund von mir, Roman Sievert, aus der Pfingstbewegung. Und der Roman sagt, ich bin so dankbar für das Wort von Bruder Liebner. Was will dieser Hund als Pastor? Denn das ist meine Botschaft. Kaleb bedeutet Hund. Und er sprach über Kaleb. Und ich begriff an den Sonntag. Ich wurde später wie ein Hund behandelt in der Gemeinde. Mit Steinen beworfen, angeschrien, verjagt, mit Stöcke geschlagen, hungrig gelassen, von der Gemeinde in Stich gelassen. Wie ein Hund. Pastoren. Die Aufgabe ist schwer, es ist einsam. Oft empfindet man, man wird nicht verstanden. Betet für euer Pastor, stärkt ihn, bleibt ihm treu und Gott wird euch segnen als Gemeinde. Jesus, wir danken dir für diese, ja, es ist fast eine Stunde zusammen und wenn es nicht bereits schon eine Stunde ist. Und ich bitte dich, dass du meine Geschwister segnest, dass du uns zusammen segnest hier. Ich danke dir für die Zeit, die du uns gegeben hast und ich bitte dich, Herr, dass meine Geschwister gestärkt werden durch dein Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus, dass sie getröstet, geheilt werden, innerlich und aufgerichtet. Und ich bekenne es dir, ich brauche es genauso. Und ich danke dir, dass du es auch für mich tust. Segne die Geschwister zu Hause, die zurückgeblieben sind, auch Familien, die vielleicht getrennt sind. Wir bitten dich, dass du bewahrst und segnest. Und wir bitten das in Jesus' Namen. Amen.